Der Tag in Berlin-Brandenburg. Im Studio ist Dietmar Ringel. Die gestiegenen Zahlen von Geflüchteten bestimmen gerade große Teile der innenpolitischen Debatte. Das Bundeskabinett hat dazu heute weitere Maßnahmen vorgelegt. Insgesamt ist das erklärte Ziel mehr abschieben und schärfer an den Grenzen kontrollieren. Das hat zuletzt nicht nur der Kanzler, das hat auch der brandenburgische Ministerpräsident Woidke betont. Aber nicht alle in der Debatte setzen diesen Ton. Brandenburgs Integrationsbeauftragte Doris Lemmermeier und 160 andere Vereine und zivilgesellschaftliche Organisationen haben deshalb einen Aufruf veröffentlicht. Gefordert wird darin eine bessere Integration von Geflüchteten. Mehr dazu von Inforadio-Reporter Markus Latton.
Sachargumente und Fakten werden an den Rand gedrängt. Stattdessen irreführende Behauptungen, populistische Vorschläge und eine zunehmend nach rechts driftende Rhetorik. Mit diesen Worten beschreibt der Aufruf für eine sachliche Migrationsdebatte in Brandenburg die gegenwärtige öffentliche Diskussion über Flucht und Migration. Federführend für den Aufruf ist Brandenburgs Integrationsbeauftragte Doris Lemmermeier. Sie sagt, die Debatte lenkt ab von alten Problemen.
Die Geflüchteten sowie die Migrantinnen und Migranten werden für alles verantwortlich gemacht, was hier in Brandenburg und in Deutschland schon lange nicht mehr in Ordnung ist. Nämlich die Infrastruktur im ländlichen Raum, Wohnungsnot, fehlende Ärzte und so weiter.
Angela Fleischer, Vorsitzende der Arbeitsgruppe Flucht und Asyl des Brandenburgischen Landesintegrationsbeirats, möchte die Fremdenfeindlichkeit in der Debatte bekämpfen.
Wir müssen schauen, dass wir mit den Menschen ins Gespräch kommen und dass wir diese Diskussionen, die auf dem Rücken der Zugewanderten geführt werden, dass wir denen was entgegensetzen können, um die Zuwanderung hier auch so zu gestalten, dass es für alle Menschen in Brandenburg lebenswert ist.
Imad Stienko vom Verein Refugees Emancipation, in dem sich Asylsuchende organisieren, will konstruktive Lösungsansätze voranbringen.
Deswegen finden wir, dass wir statt solcher Debatte einfach mal wichtige Themen wie Zugang zum Arbeitsmarkt für junge Geflüchtete führen soll oder Zugang zu Sprachkurse oder Reformen von Unterbringungskonzept von Geflüchteten.
Der Aufruf für eine sachliche Migrationsdebatte in Brandenburg fordert Politik und Zivilgesellschaft auf, sich gemeinsam für ein weltoffenes und demokratisches Brandenburg einzusetzen. Er weist darauf hin, dass Flüchtlinge noch nicht einmal 1% der Bevölkerung in Brandenburg stellen.
Brandenburgs Integrationsbeauftragte und zivilgesellschaftliche Vereine haben einen Aufruf zur Migrationsdebatte veröffentlicht. Der Bericht war von Markus Latton. Der November hat begonnen, langsam gehen auch die Temperaturen zurück und das heißt auch Städte und Gemeinden in Brandenburg überlegen, wie sie Obdachlose im Winter vor der Kälte besser schützen können. Die Herausforderung wächst, mittlerweile leben nämlich deutlich mehr Menschen auf der Straße als im vergangenen Jahr. Aus Cottbus und Potsdam berichtet rbb-Reporterin Lisa Steger.
In Potsdam laufen 4 Sozialarbeiter durch Parks und unter Brücken entlang. Sie suchen nach Leuten, die auf der Straße leben und bieten ihnen aktiv Notunterkünfte an, sagt Peter Schweder aus dem Rathaus der Landeshauptstadt. 100 Notbetten in Pensionen stehen bereit.
Normalerweise im Laufe des Jahres achten wir immer darauf, dass wir diejenigen Menschen unterbringen, die auch tatsächlich Potsdamerinnen und Potsdamer sind. Im Winter sind wir da nochmal ganz anders. Da bringen wir jeden Menschen unter, der einen Bedarf hat, einfach um die Verhinderung eines Kältetodes zu gewährleisten.
Die Arbeiterwohlfahrt Potsdam hat versprochen, an kalten Tagen niemanden abzuweisen, obwohl schon jetzt in Potsdam alle Plätze, mehr als 250, belegt sind, berichtet AWO-Vorstand Angela Schwers. Landesweit leben aktuell fast 3-mal so viele Menschen in Obdachlosenheimen wie im letzten Jahr.
Also es ist nicht nur der Mietpreis, sondern es sind auch alle 10.000 Formulare, die man mitbringen muss. Die Mietschuldenfreiheit, die Einkommensnachweise, was weiß ich nicht alles, wenn man eine Wohnung mietet. Und das macht es so schwierig, Wohnraum zu finden.
Warme Mahlzeiten für Bedürftige gibt es in der Suppenküche der Volkssolidarität hinter dem Potsdamer Rathaus. An allen Tagen, außer sonnabends, ist das Haus von 9 bis 14 Uhr geöffnet. Man kann dort auch duschen und seine Wäsche waschen. In Cottbus kümmert sich die Stadtmission um Wohnungslose. Das Straßencafé in der Wilhelm-Külz-Straße hat seit heute länger geöffnet, sagt Chefin Nicole Fischer.
Wir haben wieder an den Wochenenden und an den Feiertagen die zusätzlichen Öffnungszeiten von 7.30 Uhr bis 18 Uhr und bieten dort unser Angebot der Körperhygiene, der Pflege der Wäsche, Einnahme von warmen Mahlzeiten, Freizeitbeschäftigung im Straßencafé an.
Die Cottbusser Notunterkunft für Wohnungslose ist täglich ab 17 Uhr geöffnet. Frühmorgens müssen die Leute wieder raus. Auch in Frankfurt und in Brandenburg an der Havel haben die Planungen begonnen. Denn der Winter ist nicht mehr weit.
Lisa Steger war das über die Winterobdachlosenhilfe der Städte und Gemeinden in Brandenburg. Ohne Autos, alles grün und nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad, das waren die Pläne des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg fürs Hallische Ufer. Die Bundesstraße 96 sollte weichen und eine Fußgängerpromenade entstehen. Aber die Berliner Verkehrsverwaltung hat die Pläne gestoppt, RBB-Reporter Sebastian Schöbel berichtet.
Eine Flaniermeile entlang des Landwehrkanals, vom Kulturforum am Potsdamer Platz bis zum Urbanhafen. So hatten es sich die Stadtplaner, die der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg vor gut 3 Jahren beauftragt hat, ausgedacht.
Und es geht natürlich auch darum, dort zu zeigen, wie können Städte zukünftig lebenswerter sein, wie können sie klimaangepasst sein.
Sagt Pascal Striebel, Fraktionschef der Grünen im Bezirk. Den Auto-, Lkw- und Busverkehr wollte man auf der anderen, südlichen Seite des Landwehrkanals bündeln. Zum Vorbild nahm man sich ähnliche Projekte in Düsseldorf, Seoul oder Paris. Zumindest das Bundesbauministerium sah es ähnlich. Eine Expertenjury nahm den ersten Abschnitt des Vorhabens zwischen Köthener Brücke und Möckernbrücke auf ins Programm Nationale Projekte des Städtebaus. Fördersumme knapp 3 Millionen Euro. Doch Berlins neue Verkehrssenatorin Manja Schreiner von der CDU sieht das anders. Ihre Verwaltung hat dem Bezirk nun angekündigt, das Projekt nicht umsetzen zu wollen. Denn das Hallische Ufer, gleichzeitig auch Teil der Bundesstraße 96, sei unverzichtbar. So erklärt es auch der CDU-Abgeordnete Timur Hussein aus Friedrichshain-Kreuzberg.
Weil hier ein Verkehrsinfarkt droht. Polizei, Feuerwehr, Krankenwagen würden hier nicht oder sehr verspätet durchkommen.
Bei den Grünen sieht man das naturgemäß ganz anders. Schreiners Veto sei wieder mal ein Beispiel für eine autozentrierte Verkehrspolitik. Zudem verstehe der Senat nicht, dass es längst nicht nur um einen hübschen Radweg gehe, so Grünen-Verkehrsexpertin Antje Kappeck.
Sondern es geht hier am Ende des Tages auch um unser Ansehen und unser Image als Stadt Berlin. Und ich muss sagen, ich bin fassungslos darüber.
Denn der insgesamt 1,7 Kilometer lange Grünstreifen sollte auch beispielhaft sein für innerstädtische Klimaanpassung mit Versickerungsflächen für Regenwasser zum Beispiel. Allerdings stand das Projekt auch noch ganz am Anfang. Etliche Fragen waren bislang ungeklärt. Und zumindest der rot-grün-rote Vorgängersenat hatte wohl auch Zweifel. Für die Bundesförderung angemeldet hat er die Promenade am Landwehrkanal jedenfalls nicht. Das tat Friedrichshain-Kreuzberg ganz allein.
Das Hallische Ufer wird also nicht zur Fußgängerpromenade. Die Verkehrsverwaltung hat die Pläne des Bezirks gestoppt. Der Bericht war von Sebastian Schöbel. Der geplante 2. Volksentscheid zur Enteignung privater Wohnungsunternehmen in Berlin ist offenbar einen entscheidenden Schritt weitergekommen. Man habe ausreichend Spenden gesammelt, um einen Gesetzentwurf erarbeiten zu lassen, berichtet die Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen. Landespolitikredakteurin Sabine Müller mit Einzelheiten.
Laut der Initiative haben innerhalb eines Monats 2.305 Menschen per Crowdfunding gespendet, insgesamt gut 105.000 Euro. Eine Sprecherin sagte, jetzt solle ein wasserdichtes Gesetz erarbeitet werden, das den Willen von mehr als 1 Million Berlinerinnen und Berlinern umsetze. Beim Volksentscheid 2021 hatte eine Mehrheit von knapp 60% für eine Vergesellschaftung großer privater Wohnungsunternehmen gestimmt. Allerdings enthielt der Entscheid damals keinen konkreten Gesetzentwurf, was dem Senat politischen Spielraum gab. Nachdem eine Expertenkommission zum Ergebnis kam, dass eine Vergesellschaftung rechtlich grundsätzlich machbar ist, will der Senat nun ein Vergesellschaftungsrahmengesetz vorlegen. Allerdings geht es dabei nicht konkret um die Enteignung von Wohnungsunternehmen und der Zeithorizont ist so weit gesteckt, dass die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen das Ganze als reine Verschleppungstaktik wertet. Das erfolgreiche Crowdfunding sieht die Initiative als Signal, dass die Mieterinnen und Mieter Berlins hinter ihr stehen. Innerhalb eines Jahres soll der Gesetzentwurf fertig sein, dann kann der lange Prozess zu einem neuen Volksentscheid gestartet werden.
RBB 24 Landespolitikreporterin Sabine Müller berichtete. Im Berliner Zoo heißt es Abschied nehmen. Die 2 jungen Pandas, Pit und Paule, gehen nach China. 2019 wurden sie als erste Pandas überhaupt in Deutschland geboren, aber China hatte sie ja nur geliehen. Unser Reporter Leon Thalier hat sich für uns umgehört im Berliner Zoo, ob sich die Nachricht dort schon rumgesprochen hat.
Einige wissen das, andere wiederum haben sehr überrascht reagiert.
Das ist ja ein dolles Ding.
Haben wir gehört. Sind ja nur ausgeliehen.
Ja, die gehen zurück nach China.
Nein, ehrlich gesagt nicht. Ach krass, okay.
Oh, schade.
Und auch der Tierparkdirektor Andreas Knierim ist traurig über den Abschied. Er beschreibt die Geburt der Pandas als Höhepunkt seiner beruflichen Laufbahn. Und obwohl ich die zwei das erste Mal hier heute sehe, kann ich es ein bisschen erahnen. Der eine, der ist hier gerade aufgestanden, einen Meter rangekommen an die Scheibe, kurz stehen geblieben und hat so in die Menschenmenge geguckt. Und jedes Mal, wenn sich einer der beiden Pandas bewegt, dann geht ein Raunen durch die Menge und die Kinder sind ganz aufgeregt und die Erwachsenen zücken ihre Handys und filmen das, wenn der große Panda mit den großen schwarzen Flecken auf den Augen dann durchs Gehege läuft. Eine Mischung aus andächtig, aber auch irgendwie tollpatschig. Viel Aufmerksamkeit hat er uns aber nicht geschenkt, da war der Bambus dann interessanter. Klar ist, es endet ein wichtiges Stück Geschichte. Und Pitt und Paule oder Meng Yuan und Meng Chiang, wie sie eigentlich heißen, waren immerhin 4 Jahre die Stars hier im Zoo. Aber eben hat mir eine Mitarbeiterin des Zoos verraten, dass die Panda-Dame, die Pitt und Paule geboren hat, theoretisch im kommenden Frühjahr wieder schwanger werden könnte. Also mit ganz viel Glück gibt es hier bald wieder Nachwuchs.
Dann schauen wir mal, ob das klappt. Leon Thalia war für uns im Berliner Zoo.
RBB 24 Inforadio. Vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.